Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Und in Mitteleuropa, in unseren Breitengraden, ist das durchschnittliche Menopausenalter bei 51 Jahren. Es beginnt schon mit 35, ohne dass ich da jetzt da Stress machen möchte, aber man weiß eben, ab 35 nehmen einfach die Eibläschen, die Follikel, die Eizellreserve, die beginnt ab 35 deutlich rascher abzufallen und so ab 45 eben können schon die ersten typischen Wechselbeschwerden auftreten.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die hier die Fragen stellt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich als junges Mädchen im Biologieunterricht gesessen bin und wir das Thema der Regelblutung, der Menstruation durchgenommen haben. Und da haben wir halt gelernt, wie das Ganze beginnt und dass man dann diese monatliche Blutung bekommt und dass es auch ein Zeichen dafür ist, dass wir endlich auch Kinder kriegen können, ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Ja, und dann lernt man, dass das über gewisse Jahre im Leben halt so ist und irgendwann hört es dann halt einfach auf. Und mit diesem Wissensstand bin ich und wahrscheinlich viele Frauen und auch viele Männer durchs Leben gegangen. Und dann hört man vielleicht, ja, Wechseljahre kommen dann und vielleicht hat man dann nur ein paar Hitzewallungen. Dabei ist die Menopause oder eben die Wechseljahre, wie wir sie nennen, viel mehr als das Ende der Fruchtbarkeit, der Monatsblutung gepaart mit ja, ein paar Hitzewallungen hin und wieder. Und deshalb reden wir heute genau über das Thema. Wir reden über die Wechseljahre. Wann beginnen denn die Wechseljahre überhaupt? Welche Symptome treten auf? Welche Beschwerden vielleicht auch? Und wie kann man diese behandeln? Mir gegenüber sitzt ein Mann, der diese Fragen jetzt beantworten wird. Er ist Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe im Klinikum Freistadt. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Jülk.
Hallo Frau Magister Eidenberger, vielen Dank für die Einladung. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass wir hier sitzen. Jetzt rede ich ja wahnsinnig gerne über alle möglichen Gesundheitsthemen, aber, und das muss ich natürlich auch zugeben, immer dann, wenn man so ein bisschen persönlich betroffen ist, dann rede ich ja noch viel lieber drüber oder dann ist es noch viel spannender für einen persönlich. Jetzt reden wir heute über die Wechseljahre und ich als Ü40-Frau beschäftige mich natürlich auch ein bisschen damit. Jetzt sitzt mir gegenüber aber ein Mann. Da ist die persönliche Betroffenheit schon mal enden wollend aufgrund des Geschlechts. Warum beschäftigt man sich als Gynäkologe mit diesem Thema Wechseljahre und warum ist es auch okay, wenn jetzt wieder mal ein Mann vor mir sitzt?
Die gleiche Frage habe ich mich eigentlich auch gestellt, wie ich die Einladung zu diesem Interview-Podcast erhalten habe. Und für mich als Gynäkologe bin ich beruflich, ist es für mich völlig normal und denke auch nicht mehr darüber nach, dass ich mich mit Erkrankungen oder Problemen eben von Frauen beschäftige. Aber es ist ja die Menopause, wie Sie schon angedeutet haben, die Wechseljahre. Es ist ja nicht nur ein rein medizinisches Problem, eine medizinische Thematik, sondern es geht ja auch darüber hinaus. Es sind auch viel mehr Aspekte, die eben mit dieser Thematik da mitschwingen. Und ich finde eben, dass es auch ein Statement sein kann, dass man oder dass ich auch alle Männer ermutigen möchte, sich mit diesem Thema zu befassen, weil es trifft jede Frau und in Partnerschaft, in der Familie, beruflich. Man ist einfach mit Frauen in dieser Lebensphase konfrontiert und je mehr ich einfach darüber selbst weiß, umso mehr kann ich auch da antizipieren und einfach auch gewisse Veränderungen oder gewisse Problemfelder einfach dann besser dem entgegenwirken.
Und ein tiefes Verständnis füreinander, das haben wir ja bei vielen Themen. Wir haben ja auch über das Thema Prostata, kommt noch ein Podcast oder ist schon ein Podcast draußen. Es gibt das Thema der Mammographie, Brustkrebs. Also es sind sehr, sehr viele Themen, die natürlich die Geschlechter unterschiedlich betreffen, aber gleichzeitig ist dieses Verständnis füreinander unglaublich wichtig, dass wir als Gesellschaft ja auch gut durchkommen durch diese Themen.
Je besser ich die Rolle in dieser Lebensphase einer Frau stärken kann, umso besser, umso mehr kann ich eigentlich dann auch den Umgang vielleicht eben da erleichtern oder die Umstellung.
Mhm. Jetzt klären wir doch mal zu Beginn gleich mal, was sind denn die Wechseljahre überhaupt? Was passiert da im Körper der Frau? Was verändert sich da? Was machen wir da eigentlich durch?
Also es gibt mehrere Begrifflichkeiten, die da im Raum herumschwirren, die manchmal auch ein bisschen synonym verwendet werden, die aber streng, was die Terminologie anbelangt, eben doch unterschiedliche Bedeutungen haben. Also man kann mal vorwegnehmen, das durchschnittliche Menopausenalter, also sprich Menopause ist die letzte Monatsblutung einer Frau. Also es beginnt ja mit der Menarche, das ist einfach die erste Monatsblutung und die letzte Monatsblutung ist die sogenannte Menopause und das kann ich eigentlich immer erst retrospektiv, kann ich das erst feststellen, weil quasi Menopause ist ein Jahr keine Monatsblutung. Dann im Retrospektiv kann ich sagen, okay, das ist eben der Beginn der Menopause. Und in Mitteleuropa, in unseren Breitengraden, ist das durchschnittliche Menopausenalter bei 51 Jahren. Das ist so Pi mal Daumen.
Okay, weil das habe ich, glaube ich, zu meiner Schulzeit noch anders im Kopf gehabt, wo es sagt, okay, ab 40 dann, da fängt es dann an und da hört es dann auf, so irgendwie.
Ja, das ist teilweise korrekt. Also es beginnt schon mit 35, ohne dass ich da jetzt da Stress machen möchte, aber man weiß eben, ab 35 nehmen einfach die Eibläschen, die Follikel, die Eizellreserve, die beginnt ab 35 deutlich rascher abzufallen und die ersten Beschwerden, also es beginnt ja auch nicht mit einem Östrogenmangel, sondern es ist immer zuerst der Progesteronmangel, mit dem das Klimakterium beginnt. Die Zyklen werden unregelmäßiger und durch diesen Progesteronmangel treten schon erste Symptome auf, die noch eher in eine andere Richtung gehen, eher mehr in Richtung Blutungsstörungen und so, dann in die Richtung gehen. Und dann beginnt das so schleichend eben und so ab 45 eben können schon die ersten typischen Wechselbeschwerden auftreten.
Also das heißt, aber 51 ist so das Durchschnittsalter, wo es dann tatsächlich, sagen wir, ein Ende der Monatsblutung
gibt. Die Menopause erreicht ist eben und nach der Menopause spricht man dann schon eben von der Postmenopause. Mhm. Und all das Ganze, diesen Veränderungsprozess kann man so ein bisschen als das Klimakterium zusammenfassen.
Mhm. Eben diese Wechseljahre.
Genau, das ist halt quasi der medizinische Fachausdruck, ist das Klimakterium.
Dann. Aber es ist offensichtlich ein Prozess, der eben über Jahre geht, der anfängt mit eben nicht gleich dem Ende der Monatsblutung, sondern eben mit anderen Dingen. Woran erkenne ich denn jetzt als Frau, dass eben diese Wechseljahre angefangen haben, dass sich hier etwas tut, dass es eben, wenn einmal die Monatsblutung ausbleibt, vielleicht keine Schwangerschaft ist, sondern eben schon der Start der Wechseljahre. Wie kann ich das erspüren, woran erkenne ich das?
Also klassisch ist, die Zyklen werden einfach unregelmäßiger und wenn dazu auch das Alter passt, eben so in die Richtung ab 45, dann kann man schon mal sagen, das geht in Richtung Wechseljahre. Aber man muss auch nicht gleich automatisch immer dann einen Hormonstatus machen, der hat eigentlich, vor allem was die Diagnostik, was Sie schon angesprochen haben, hat eigentlich in der Erstphase überhaupt keine Relevanz und es reicht eigentlich, wenn entsprechende Symptome auftreten, eben unregelmäßige Blutungen, das passende Alter und kann man vielleicht auch gleich thematisieren, was so klassische Wechseljahresbeschwerden sind eben, ist eigentlich das Leitsymptom, sind diese Hitzewallungen, quasi, dass es einmal irrsinnig kalt, irrsinnig heiß ist, eben Schlafstörungen, sowas wären eigentlich so klassische Erstsymptome.
Mhm. Wie lange dauern denn die Wechseljahre eigentlich? Also es startet irgendwann und dann, wie lange ist dieser Prozess, dass man sagt, okay, und jetzt passt es wieder?
Das kann man auch nicht pauschal sagen. Also es gibt einige Frauen, die haben wirklich 10 Jahre und länger noch Beschwerden im Sinne von Hitzewallungen. Man muss da auch natürlich einmal, wenn das wirklich nicht ganz ins Bild passt, muss man auch einmal dann an Differentialdiagnosen denken. Einmal schauen, es ist ja nicht alles aufgrund eines Hormonmangels, sind nicht alle Beschwerden aufgrund eines Hormonmangels, sondern es kann da auch einmal was anderes dahinter stecken eben. Vor allem der klassische Differentialdiagnose wären Schilddrüsenfunktionsstörungen. Da würde ich eher sehr Also bevor ich einen Hormonstatus abnehme, würde ich eher zuerst einmal eben auch die Schilddrüsenwerte, sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion kann so typische Wechseljahressymptome verursachen. Und dann gibt es halt auch seltene Erkrankungen, Tumore etc., die so in diesen Symptomenkomplex da mal auch, sind ja sehr unspezifische Symptome teilweise. Ja, man kann das ja, also es gibt eine Liste von 20 Symptomen, die alle irgendwo da in die Kategorie von Wechseljahresbeschwerden subsumiert werden, eben dünnere Nägel, Haare, also das ist alles teilweise ja sehr, sehr unspezifisch. Ja.
Also ganz viele verschiedene Auswirkungen und eben nicht so klare, dass man mal schauen muss, okay, sind es wirklich die Wechseljahre oder könnte es nicht auch was anderes sein, wenn es eben vom Alter her passt.
Genau, aber wichtig ist da eh als erster Schritt einmal eine ausführliche Anamnese, mit dem kann ich eigentlich schon sehr viel herausfiltern und da muss ich auch, man muss auch immer, die Patientinnen kommen auch immer mit einer gewissen Erwartungshaltung und glauben, ich nehme dann Hormone ein oder ich mache das und das und dann sind alle meine Beschwerden und Probleme wie ein Wunder eben gelöst, sondern musst du schon sehr genau mal nachfragen, was sind eigentlich die Beschwerden eben. Und dann muss man sich so eine persönliche Hitliste mit der Patientin ausmachen. Was ist halt wirklich das, was sie am meisten stört? Und dann muss man auch eben realistische Prognosen abgeben. Ja, was kann ich jetzt mit einer Therapie tatsächlich erreichen? Oder welche Beschwerden werden wahrscheinlich jetzt mit einer medikamentösen Therapie nicht funktionieren? Ja?
Wohin gehe ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ach, das könnte jetzt der Wechsel sein, das sind die Symptome, gehe ich zum Hausarzt, gehe ich direkt zu einem Gynäkologen, zu einer Gynäkologin, wie ist der richtige Weg?
Ich würde mal sagen, wenn ich glaube, dass es in diese Richtung geht und komme vielleicht eh später auch noch, weil es ist ja auch bei den Wechseljahren eine interessante Diskussion, es ist ja ein Hormonmangel. Ist es jetzt eigentlich ein Normalzustand, was sowieso, ja, da muss man durch, weil das ist quasi normal bei der Frau, oder ist es doch eine Erkrankung? Weil bei anderen Hormonunterfunktionsstörungen muss ich ja auch dann die Hormone entsprechend ergänzen. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich glaube, wenn ich glaube in die Richtung und vor allem wichtig ist auch zu sagen, ja, wenn ich gut klarkommen mit den Symptomen, muss ich nicht gleich jetzt da mir einen Termin bei der Ärztin oder beim Arzt ausmachen. Aber wenn mich das in meiner Lebensqualität beeinträchtigt, dann ist in unseren Breitengraden der erste Weg eben zum niedergelassenen Gynäkologen oder zur niedergelassenen Gynäkologin.
Jetzt haben wir schon ganz viel über diverseste Symptome gesprochen, die unterschiedlich sein können. Und jetzt haben Sie gesagt, ja, aber es gibt eben welche, die mich auch tatsächlich einschränken. Also ich sage mal, wegen einer Hitzewallung, ja, das kann auch sehr unangenehm sein. Was sind denn Symptome oder eben auch Krankheitsbilder, die mit den Wechseljahren kommen könnten?
Am Anfang, also so klassisch am Beginn durch diesen Progesteronmangel sind viele Frauen betroffen eben durch Blutungsstörungen. Also es ist, wenn das Progesteron fehlt eben und das Östrogen ist aber noch im auf einem normalen Niveau, dann kann die Schleimhaut, die Endometrium-Schleimhaut, also quasi die Schleimhaut in der Gebärmutter, kann sich nicht umwandeln. Die Zyklen sind auch schon, es kommt zu keinem Eisprung mehr und durch diesen Progesteronmangel stimuliert das Östrogen die Endometriumschleimhaut und sie kann aber sich nicht umwandeln und entsprechend abbluten. Und entsprechend werden die Zyklen, also die Blutung dauert entweder extrem lange oder sie ist extrem stark. Das ist schon mal ein
oder wird dann oder vielleicht der Zyklus, ich habe von Bekannten gehört, dass du kürzer vielleicht sogar
kürzer
oder?
Länger, aber okay. Im Endeffekt, es spielt einfach die Blutung verrückt.
Okay.
Und das ist schon mal wirklich eine wesentliche Einschränkung in der Lebensqualität bedeuten, bis auch, dass das tatsächlich dann organisch schon Probleme macht, wenn ich mehr oder minder einen chronischen Aderlass habe. Und dann so wäre es das klassische Leitsymptom, sind eben eh, wie schon erklärt, diese Hitzewallungen, ja, das mit gepaart mit starken Schwitzen, Also die Frauen, die berichten ja wirklich, dass sie in der Nacht teilweise mehrmals die Bettsachen, Nachthemd wechseln müssen, weil sie es durchgeschwitzt haben und sie quasi auch nicht in der Öffentlichkeit gerne zeigen, weil sie ständig schwitzen. Und dann gibt es eben noch Symptome, wie schon besprochen, eben brüchige Nägel, dünnere Haare, dann vaginale Atrophie, also dass beim Geschlechtsverkehr, dass es einfach nicht mehr angenehm ist, dass die Sekretion einfach zu wenig ist, dass einfach Schmerzen sind. Auch der Libido-Verlust ist für manche oder die verminderte Libido für manche Frauen einschränkend. Also ganz mannigfaltig.
Weil ich habe es ja auch im Vorfeld in meinem Freundesbekanntenkreis ein bisschen abgefragt. Wie gesagt, ich bin ja Ü40, mein Freundeskreis auch so. Und da tauchen schon wahnsinnig viele Fragen und eben auch so ein bisschen Mythen auf, wo man sagt, okay, ist das jetzt wirklich schon Teil der Wechseljahre? Und eine Sache, die da gekommen ist, war zum Beispiel, man nimmt immer zu, egal wie wenig man isst. Ist auch das Thema Ernährung, Gewichtszunahme Teil der Wechseljahre oder reden wir uns da was schön?
Also es ist sicherlich nicht so, dass die Gewichtszunahme ein Symptom der Wechseljahre ist. Dass das durch den Hormonmangel, dass man automatisch da an Gewicht zunimmt. Ja, vermehrte Wassereinlagerungen, das kann schon mal, das lässt sich schon durch entsprechende Hormonkonstellation erklären. Aber dass man jetzt automatisch ein Wechseljahr immer zunimmt, hat sicherlich weniger mit hormoneller Umstellung zu tun, als einfach halt mit Lifestyle.
Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man weniger Lust auf Sex hat, dass die Libido einfach sinkt. Ist das ein Zeichen der Wechseljahre? Und die Frage aller Fragen, wird das dann irgendwann auch wieder besser?
Also, dass die eine nachlassende Libido korreliert jetzt nicht unbedingt mit der Zufriedenheit im Sexualleben. Und es hat ja auch das Sexualleben, eine Beziehung, Partnerschaft, das ist ja jetzt nicht nur alleine die Libido, was einfach das Sexualleben ausmacht, sondern es sind viele andere Aspekte, die da einfach eben durch eine langjährige Beziehung, Kinder, beruflicher Stress, also da gibt es viele andere Faktoren auch, die einfach halt da in das Sexualleben maßgeblich beeinflussen. Und ich würde mal sagen, dass es nicht auch hier nicht nur ein hormonelles Problem ist, warum vielleicht manche Paare, manche Partnerschaften eben nicht mehr zufrieden mit ihrem Sexualleben sind.
Da habe ich übrigens eine wundervolle Podcast-Folge gemacht zum Thema Liebe, Lust und Sexualität. Also gebe dir hier die Empfehlung, gern auch mal nach dieser Folge in die andere Folge hineinzuhören. Denn da geht es auch eben um das Umfassende, was kann ich tun, um in einer langjährigen Partnerschaft, das Sexualleben, die Libido gut zu erhalten. Also hier eine kleine Empfehlung an dieser Stelle.
Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass einfach das individuell in jeder Partnerschaft unterschiedlich sein kann, wie ausgeprägt das Sexualleben ist und dass die Ausprägung nicht unbedingt korreliert mit der Zufriedenheit.
Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man auch das Thema Wechseljahre anspricht in so einer Partnerschaft. Wir haben so zu Beginn schon ein bisschen gesagt, dieses gegenseitige Verständnis ist ganz wichtig. In dieser Phase der Frau tut sich so unglaublich viel. Es ist gleichzeitig aber trotzdem auch eine Phase, wo wir als Frauen wahnsinnig leistungsfähig sein wollen und müssen, auch im Berufsleben. Man hat noch trotzdem vielleicht noch kleinere Kinder, die noch nicht aus dem Haus sind, dass man das auch anspricht mit dem Partner, dass man sagt, okay, in meinem Leben tut sich gerade so viel. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Umfeld nur zu tun, sondern eben auch das, was sich in meinem Körper tut.
Genau, weil es ist eher dann wirklich ein Betätigungsfeld schon des Paartherapeuten oder Therapeutin und nicht so sehr jetzt des Gynäkologen. Vielleicht unsere Aufgabe ist es eher, dass man auch hier schaut, ob jetzt irgendwelche Symptome einfach das Sexualleben beeinträchtigen. Ich habe schon angesprochen, eben die Schleimhauttrockenheit, unter der doch viele Frauen leiden und die man eigentlich mit sehr einfachen Möglichkeiten, einfach mit topischen Östrogencremen, die man eigentlich sehr problemlos eigentlich da verordnen kann und die da entsprechende Linderung verschaffen.
Jetzt haben wir schon ganz viel immer wieder dieses Thema Hormone so am Rande angesprochen. Jetzt reden wir mal über die Hormone. Also das hört man ja auch sehr oft, okay, jetzt bist du in den Wechseljahren, dann nimmst Hormone, dann wird alles besser. Wie geht man das denn jetzt konkret an und was ist da hier zu tun? Man muss wahrscheinlich einmal zuerst schauen, okay, wie ist mein Hormonstatus überhaupt? Aber was ist denn so der Prozess? Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Reise. Was machen Sie denn, wenn eine Patientin kommt und sagt, okay, ich habe diese Beschwerden, schauen wir mal, ist eine Hormontherapie für mich richtig?
Ich habe schon kurz vorher erwähnt, wichtig ist wirklich eine ausführliche Anamnese. Also es müssen die Symptome passen, also die klassischen Leitsymptome, Hitzewallungen, Schweißausbrüche, dass der Zyklus schon unregelmäßiger wird, dass das Alter passt, das wäre alles schon, wäre mal fürs Erste so ein Zeichen, dass es in die Richtung gehen kann. Und dann muss man einfach sich mit der Patientin ausmachen, was ist halt wirklich störend, wie ich schon gesagt habe, die Erwartungshaltung von der Patientin einmal erfragen, welche Symptome kann ich denn eventuell mit einer Hormontherapie jetzt behandeln und welche sind eigentlich völlig utopisch. Ja? Ich kann jetzt, wenn wir schon beim Thema waren, ich kann keine Partnerschaft jetzt retten, nur weil ich eben jetzt da eine Hormonersatztherapie begonnen habe. Und dann, bevor ich starte, also es muss der Leidensdruck auch entsprechend sein, ja. Also wenn, und dann gibt es eigentlich nicht viele Gründe, warum ich nicht damit starten sollte oder kann. Es gehört zuerst in der Anamnese noch erfragt, also es muss vom kardiovaskulären Risiko, also Thromboserisiko, das muss man sich individuell immer anschauen. Da gibt es jetzt, kann man auch nicht pauschal sagen, nach einer Thrombose ist es streng kontraindiziert, sondern es sind da sehr viele Aspekte. Und auch eben Thema Brustkrebsrisiko, das ist wirklich ein großes Thema eben für die Frauen. Viele haben Angst. Also es hat da so 2012 hat es eine Riesenstudie gegeben, die WHI, diese Women's Health Initiative, wo wirklich sehr viele Frauen zur Hormonersatztherapie und eben zu Komplikationen unter dieser Therapie erfasst wurden, und dort sind auf einmal geheißen, ja, es steigt eben das Herzinfarktrisiko, die Frauen versterben früher, es steigt das Brustkrebsrisiko, und das hat eigentlich der Hormonersatztherapie einen großen Dämpfer verpasst. Und mittlerweile, man hat sich auch diese Daten aus dieser Riesenstudie mit zahlreichen anderen Studien mittlerweile nochmal im Detail angeschaut, also man hat da sehr viel in einen Topf geworfen, teilweise Äpfel mit Birnen verglichen, und ich glaube, wir kommen dann nachher eh noch auf dieses Thema, aber man kann da wirklich pauschal einmal sagen, also man muss sich jetzt vor einer Hormonersatztherapie definitiv nicht fürchten. Und es ist auch die Hormonersatztherapie das, was halt am besten wirkt, wenn ich entsprechend die Beschwerden habe. Ja. Und das ist sehr gut untersucht und das funktioniert auch. Ja. Und bevor ich dann mit nicht untersuchten pflanzlichen Mitteln, die auch teilweise eben sehr teuer sind, da nicht wirklich einen Therapieeffekt erreiche, macht es in meinen Augen mehr Sinn, wenn ich eine untersuchte Therapie beginne, wo ich auch wirklich einen Benefit, einen Effekt erreichen kann.
Wie kann so eine Therapie ablaufen? Über welchen Zeitraum nehme ich da Hormone ein? Wie nehme ich Hormone ein? Wie kann sowas beispielhaft aussehen?
Vielleicht noch zur letzten Frage abschließend, eben nach der Anamnese, und es sollte eben natürlich, es wird in der Regel halt bei der Routineuntersuchung gemacht, eben ein Ultraschall, wo ich mir die Gebärmutterschleimhaut, Eierstöcke anschaue, und es sollte auch eben eine rezente, also eine relativ kürzlich durchgeführte Mammographie vorliegen. Also wenn ich da nicht irgendwo, dann, dass ich irgendwo jetzt schaue, dass da irgendwo eine Krebsvorstufe oder so geschlummert hat, was natürlich eher nachteilig dann wäre. Aber wenn das alles vorliegt, dann kann man eigentlich mit einer Hormonersatztherapie gut starten. Und brauche ich auch keinen Hormonstatus. Ja, wenn das, habe ich schon kurz erwähnt, wenn es jetzt passt alles, Hormonstatus macht mir eigentlich, also habe ich keinen Zusatznutzen in der Erstphase.
Mhm. Okay, dann was tue ich dann? Ja, also, oder wie läuft das ab? Was habe ich da zu tun? Nehme ich da Tabletten? Ist das, wie kann ich mir das vorstellen als kompletter Laie?
In Österreich zugelassen sind momentan Präparate, die ich ganz normal wie eine Tablette einnehmen kann, die auch teilweise, das, also ist bei Frauen bei Frauen, die noch eine Gebärmutter haben, ist quasi immer eine Kombinationstherapie vorgesehen. Also es muss immer eine Östrogentherapie gemeinsam mit einem Progesteron oder mit einem Progesteronableger, also einem künstlichen Progesteron, eingenommen werden. Bei Frauen ohne Gebärmutter kann ich mir den Progesteronanteil sparen, weil das Progesteron, so kann man das so kurz zusammenfassen, das schützt die Gebärmutterschleimhaut. Und dann neben den Tabletten gibt es auch ein in Gelform, das Östrogen. Das wird sehr, sehr gerne verwendet eben. Und mit dem kann ich das auch selber zu Hause gut steuern, je nachdem wie viel Pumpstöße eben von dem Östrogengel, je nach Beschwerden kann ich das zu Hause dosieren, und das nehme ich dann entweder an der Oberschenkel oder am Bauch eben, kann ich das auftragen, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und das Progesteron kann ich entweder dann als Vaginaltablette oder eben als Tablette dazugeben.
Mhm. Und wie lange dauern diese Therapien?
Das ist auch eine gute Frage. Zum Beginn muss man sagen, man hat eben aus diesen Studien, die ich da erwähnt habe, hat man eben gesehen, es gibt dieses sogenannte Window of Opportunity. Das ist eh schon, glaube ich, vielen Frauen bekannt. Also, dass ich innerhalb vom Beginn der Wechselbeschwerden, da sollte ich innerhalb von 10 Jahren die Therapie starten. Dann hat sich gezeigt, dass ich was jetzt Thromboserisiko, Herz- und Schlaganfallrisiko und auch Brustkrebsrisiko, dass das sehr gering bleibt. Und es ist auch so, Pi mal Daumen, sollte eine Hormonersatztherapie nicht später als mit 60 Jahren beginnen.
Und dann nehme ich das über ein Jahr lang, oder ist das was ich wirklich langfristig immer wieder nehme?
Das ist eigentlich eine Dauertherapie. Also man kann das, wenn man mal in diesem Window of Opportunity gestartet hat, gibt es eigentlich jetzt keine großen Indikationen, warum ich das einmal absetzen müsste. Aber natürlich, wenn ich entsprechend das Alter erreicht habe, kann ich einmal einen Auslassversuch machen. Ich kann die Dosis reduzieren, ich kann mal 3 Monate einfach alles absetzen und mal schauen, es passiert ja nichts.
Mal schauen, wie geht es mir überhaupt,
genau, wenn ich so vielleicht schon gut zurechtkomme, dann brauche ich ja eigentlich, also es ist jetzt die, muss man auch klipp und klar sagen, die Hormonersatztherapie. Es gibt gewisse Zusatzeffekte und Zusatznutzen, auf die kann ich später noch eingehen. Aber streng genommen, also es ist kein Lifestyle-Medikament, was ich jetzt so als Nahrungsergänzungsmittel halt bedenkenlos einnehmen kann, sondern es ist ein Medikament, was ich bei entsprechenden Symptomen verordnen kann. Und dessen muss ich mir schon bewusst sein. Und das kann ich, wenn die Indikation passt, so lange einnehmen, solange Beschwerden sind. Und wenn die Symptome aber, wenn der Körper sonst eigentlich halt mit diesem Hormonmangelzustand gut zurechtkommt, eben dann muss ich das nicht zwingend weiternehmen.
Da geht es immer um den Leidensdruck. Gibt es eben Nebenwirkungen dieser Hormontherapie?
Nebenwirkungen in dem Sinn, also es ist vielfach diskutiert, ob es jetzt dem tatsächlich das Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko, Thromboserisiko, ob das steigt. Da muss man sagen, wenn jetzt keine entsprechende Anamnese vorliegt, also dass jetzt schon irgendwo eine schwere Herzerkrankung oder schon mehrfach eine Lungenembolie oder Beinvenenthrombose vorgelegen ist, ist das Risiko sehr gering. Man kann in Einzelfällen eben, kann man sich trotzdem überlegen, und man weiß, dass die Therapie über die Haut, das ist auch ein Stichwort, bioidente Hormontherapie, wird auch zunehmend nachgefragt, und da kann man auch kurz sagen, das Östrogengel kommt eigentlich dem natürlichen, also im Körper vorkommenden Östrogen am allernächsten. Und es hat sich auch herausgestellt, dass vom Nebenwirkungsprofil das einfach am besten funktioniert. Und Thema Brustkrebsrisiko, weiß man auch, dass innerhalb der ersten 5 Jahre das speziell mit bioidenten Hormonen, dass das Brustkrebsrisiko nicht oder nur geringfügig erhöht ist. Erst nach 5 Jahren sieht man in den Daten, dass das leicht ansteigt. Aber wenn man das in der Gesamtpopulation sich ansieht, dann haben jetzt andere Risikofaktoren wie jetzt Rauchen, Übergewicht haben deutlich mehr Einfluss auf das Brustkrebsrisiko als wie eine Hormonersatztherapie.
Ich spreche ja immer so wahnsinnig gerne über Vorsorge in diesem Podcast. Gibt's etwas, was ich tun kann, damit diese Beschwerden vielleicht nicht so stark kommen? Gibt's irgendwas? Es ist ja durchaus auch ein Geschäft. Sie haben die Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Also da sieht man ja auch immer wieder diese Dinge, wo groß draufsteht, gegen Wechselbeschwerden. Kann ich sowas nehmen? Kann ich was tun? Kann ich bei meiner Ernährung vielleicht was umstellen, bei der Bewegung, damit ich besser durch diese Lebensphase komme?
Im Endeffekt würde ich jeder Frau auch empfehlen, diese Umstellung oder der Beginn dieser neuen Lebensphase vielleicht auch ein bisschen als Ansporn zu sehen, vielleicht einfach sich über die eigene Gesundheit mehr Gedanken zu machen und einfach präventiv. Also es ist einfach in jeder Lebenslage, man kann das nicht oft genug betonen, regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, das wirkt sich einfach auf alle Aspekte aus. Und wenn ich da einfach halt schon gut vorbereitet bin, dann einerseits habe ich auch, sollte ich jetzt wirklich einmal Hormone einnehmen, kann ich auch Nebenwirkungen, Komplikationen mit einem entsprechenden Lebensstil reduzieren und auch gleichzeitig, vielleicht brauche ich dann, wenn ich einfach so einen ausgewogenen Lebensstil habe, vielleicht hilft mir das schon, dass ich, wenn jetzt vielleicht nur geringgradige Beschwerden vorliegen, vielleicht brauche ich überhaupt keine Therapie dann.
Weil es vielleicht auch hilft, dass es mir psychisch besser geht. Denn es ist ja durchaus auch eine psychische Belastung, sich in diesem Veränderungsprozess zu befinden. Nicht bei allen wahrscheinlich, aber das kommt natürlich schon dazu, dass man sich denkt, okay, jetzt ist mit dem Kinderkriegen vorbei und so weiter. Also es sind schon auch psychische Themen, wo ich weiß, okay, wenn ich mich um mein Leben, um meine Gesundheit, um meinen Lebensstil gut kümmere, geht es mir vielleicht auch mental besser.
Das ist absolut korrekt. Also es ist ja nicht nur, dass die Wechseljahre jetzt aus Hitzewallungen und Schwitzen bestehen, sondern es gibt ja auch viele andere Aspekte, die ja da mit reinspielen. Und wenn ich sozusagen mit allem anderen im Reinen bin und einfach da ein gutes Gefühl habe, dann macht mir vielleicht eben da jetzt die Hitzewallungen jetzt nicht so viel aus, als wenn ich sonst mit anderen Aspekten auch schon sehr belastet bin. Ja, wenn die in der Beziehung ich Schwierigkeiten habe, wenn ich schlecht schlafe, weil ich einfach beruflich so ständig in Gedanken bin, wenn Schwierigkeiten einfach diesbezüglich sind, dann ist das halt ist der Leidensdruck auch vielleicht entsprechend größer, wenn jetzt solche Symptome dann auch noch dazukommen.
Also ein gesamtheitliches Thema, das unser gesamten Lebensbereich eigentlich betrifft, wo wir was tun können.
Bei jeder Erkrankung so, je besser ich eingebettet bin und je stabiler ich, wenn man so sagen will, ich im Leben stehe und einfach Selbstvertrauen habe, umso mehr hilft mir das auf jeden Fall auch bei der Bewältigung von Erkrankungen oder gewissen Symptomen.
Und es hilft natürlich auch, gut informiert zu sein, und es freut mich, dass wir hoffentlich heute dazu einen Beitrag leisten konnten, dass man besser informiert ist und auch weiß, okay, wenn was auftaucht und es belastet mich sehr, dann gehe ich mal zu meinem Facharzt, zu meiner Fachärztin und schaue mal, was steckt denn da auch dahinter und kann man was tun und eben auch keine Angst zu haben, nach der Hormonersatztherapie zu fragen, weil es eben bei gewissen Sachen durchaus helfen kann.
Das ist vielleicht einer der wichtigsten Aspekte, dass ich eben da keine Scheu haben soll, also dass ich mich dessen bewusst sein kann, es gibt Wechseljahresbeschwerden, die man nicht einfach abtun kann, sondern die definitiv die Lebensqualität massiv beeinträchtigen können, wo ein entsprechend hoher Leidensdruck ist, und man muss sich auch nicht davor fürchten, dass es einfach eine gut untersuchte und vor allem wirksame Therapie auch dagegen gibt.
Und wir sind nicht allein. Auch das ist immer gut zu wissen. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was machen denn Sie täglich? Was ist die eine Sache, die Sie tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Gesund und glücklich bedeutet für mich, dass ich Freude habe an dem, was ich mache. Und wenn ich am Abend meinen Kindern etwas vorlesen kann und ich weiß, sie können ohne Sorge einschlafen, dann ist das für mich ein gelungener Tag.
Wunderschön. Ich sage vielen Dank für dieses informative und sehr spannende Gespräch. Ich glaube, da war viel dabei, wo wir wahrscheinlich noch länger plaudern könnten und viel mehr in die Tiefe gehen können. Aber in der Zeit haben wir, glaube ich, einen guten Überblick geschaffen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Gespräch. Ich sage allen, die zugehört haben, vor allem auch allen Männern, vielen Dank für eure Zeit. Für alle, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, natürlich alle Folgen unseres Podcasts gerne anhören auf nachrichten.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen, freuen wir uns immer sehr. Oder ihr schreibt uns einfach an podcasts@nachrichten.at. Jeden Mittwoch im Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten sind auch jegliche Gesundheitsthemen immer wieder Thema. Auch da eine Empfehlung hineinzuschauen. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Auf Wiedersehen.
Danke für die Einladung.
Danke.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.